Heute ist Montag, der 10.2. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute auf jeden Fall über das erste TV-Duell mit Merz und Scholz. Kanzler-Duell wurde das genannt. Doch wer von beiden kann Kanzler sein und wer hat gewonnen? Dann geht's weiter zur FDP, die auch gerne mitspielen will. Und dann reden wir über die Proteste vom Wochenende. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ja, Duell, Schlagabtausch, Wahlcountdown, all diese Namen, die gibt's schon immer. Und auch TV-Duelle, die gibt's schon seit einer gewissen Zeit und die sind wichtig. Und zwar fürs breite Publikum, damit man die Chance haben kann, Kandidaten irgendwie live zu erleben, zu gucken, wie sind die denn eigentlich, vielleicht so fernab vom journalistischen Filter, auch mal zu gucken, wie die irgendwie reagieren. Das sagt auf jeden Fall auch der Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer von der Uni Mainz. Das hat er in der Tagesschau gesagt. Und da geht's auch so ein bisschen darum, wie ist die Gestik, die Mimik, wie schauen die, wie lachen die, wie sind die Gesichtsausdrücke, all das gehört ja irgendwie dazu und darum ist so ein Abend auch relativ spannend. Und das erste richtige TV-Duell, das gab es vor 22 oder 23 Jahren, ist es jetzt her. Und damals war das auch eine doppelte Premiere, und zwar bei RTL und Sat.1 und dann zwei Wochen später bei ARD und ZDF. Und da ging es um Gerhard Schröder und seinen Herausforderer Edmund Stoiber. Also auch zwei Herren älteren Alters, was wir quasi diesen Sonntag, also gestern, auch erlebt haben. Das ist meistens ein bisschen staatsmännisch, meistens aber auch irgendwie konfrontativ, manchmal verbissen, manchmal wird's laut. Ja, und bei Merz und Scholz, da habe ich mich am Anfang schon gefragt, wie wird das wohl werden? Nach diesen ganzen hitzigen Debatten, die wir in den letzten Wochen gehabt haben und auch von diesem Gefühl, dass Menschen gerade auf die Straße gehen und für die Demokratie einstehen und ich auch ganz viele Schilder gegen Merz gesehen habe ich mich dann doch gefragt, wie er sich wohl heute im TV verkaufen wird oder vielleicht auch darauf reagieren wird. Die ersten Sendungen vor so 23 Jahren, die hatten noch über 15 Millionen ZuschauerInnen. Die Quoten von gestern kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, weil ich direkt danach aufgenommen habe, aber man kann sagen, dass es langsam immer mehr sinkt. Und ich habe gestern auch immer mal geschaut, wie ist das denn eigentlich, wer schaut dazu, wer kommentiert. Und ich habe schon das starke Gefühl, und das ist jetzt meine Meinung, dass so ein TV-Duell wie das, was wir da gestern erlebt haben, schon eher etwas Elitäres ist. Etwas wie ein Politikvortrag. Man muss die Buzzwords kennen, um zu verstehen, über was sie reden. Und was mir immer fehlt, und das ist auch etwas, worüber ich schon lange nachdenke, Fact-Checks fehlen mir. Es fehlen mir die großen Einordnungen, denn man muss wissen, was was bedeutet, um verstehen zu können, was sie sagen. Und das stört mich wirklich daran. Aber wir gehen jetzt mal in die Inhalte rein, auf jeden Fall über die gesprochen worden ist, bei Merz und Scholz beim Kanzlerduell. Ja, zuerst kann man sagen, Merz und Scholz haben beide gestern direkt danach natürlich verkündet, dass sie gewonnen hätten. Aber auch hier ein kleiner Fact-Check, es gibt gar keine Parameter dafür, sondern das sind alles nur Meinungen. So können jetzt auch Medien sagen, wer gewonnen hat. Man kann eine Meinungsumfrage machen, das hat zum Beispiel auch die ARD gemacht und geteilt, in der hat Scholz gewonnen. Aber das alles ist natürlich nur ein Eindruck. Es gibt keine Punkte, die verteilt werden, und es gab auch keine offizielle Redezeit, auch wenn darauf geachtet worden ist, wer wie viel sagen kann. Ernüchternd hat es eigentlich direkt angefangen, weil die ersten 25 Minuten nur zum Thema Migration waren. Und das ist ja auch ein kleiner Trugschluss, denn das, was gerade passiert und auch die letzten Wochen passiert, da könnte man ja annehmen, dass sich alle gerade nur über Migration Gedanken machen, aber das ist natürlich nicht so. Es gibt viele, viele wichtige Themen, die wir eigentlich uns anschauen müssten. Klimaschutz, was machen wir gegen die Klimakrise, was machen wir für soziale Gerechtigkeit, wie ist es mit sozialem Wohnungsbau, was ist mit Gleichstellungsfragen, mit LGBTQI+-Fragen, all das sind super wichtige Themen. Gewalt gegen Frauen, Hass im Netz, Wirtschaft, Jobs, Equal Pay. Also ich könnte die ganze Zeit so weitermachen, aber diese Themen kamen nicht vor. Es ging zum größten Teil um Migration, um Wirtschaft, um Ukraine, um den Haushalt. Alles spannende Themen natürlich, über die man sprechen muss. Aber nach meiner persönlichen Meinung war der Ausgleich etwas vage. Und jetzt sind wir an dieser Stelle, wo wir natürlich auch überlegen können, welche Lehren können wir denn aus diesem TV-Duell ziehen? Wer hat sich vielleicht irgendwie durchgesetzt oder was gibt es irgendwie, was geblieben ist? Was für ein Gefühl? Bei mir ist auf jeden Fall sehr stark das Gefühl geblieben, dass das Thema Migration immer noch eine große Rolle hat oder eine große Rolle einnimmt, obwohl es das gar nicht bräuchte. Und dann ist es auch interessant zu beobachten, wie die Rollenverteilung der beiden sind. Olaf Scholz ist ja, wie wir eigentlich ja immer schon sagen oder es immer oft gesagt wird, dass er ein bisschen vage ist, dass er nicht so angriffslustig ist, dass er eher ruhig ist und verhalten. Aber bei diesem TV-Duell, da war er doch ein bisschen angriffslustig.
Die Frage macht ja die Lächerlichkeit Ihres Vortrags deutlich. Und ich sage wirklich, was Sie hier vorgetragen haben, ist lächerlich.
Er hat gegen Merz gestichelt, hat Wortbruch, Tabubruch, wenn es um die AfD ging, gesagt. Er hat gesagt, Merz würde lächerliche Thesen vortragen. Ja, und Merz selbst, da hatte man schon das Gefühl, dass er sich seiner Sache sehr sicher ist. Dass er denkt, er wird auf jeden Fall der nächste Kanzler. Die Umfragen sehen natürlich auch gerade so aus, aber 2 Wochen sind noch genug Zeit, dass sich auch Sachen noch drehen können. Aber er hat sich sehr sicher gefühlt. Und man kennt ihn ja eigentlich auch eher als scharfzüngigen Rhetoriker, der gerne mal über das Maß hinausschlägt. Aber in dieser Sendung, fand ich, hatte er mehr die Rolle des Staatsmannes, die sonst Scholz hatte. Auch wenn er öfter mal sowas gesagt hat wie...
Verstanden habe ich es nicht, aber ich beschäftige mich damit.
Und spannend zu beobachten war auch, dass er Scholz fast mehr Fragen gestellt hat als die beiden Moderatorinnen. Und hinter all dem, was dort passiert ist, ist natürlich auch Kalkül bei Merz. Er liegt vorne in den Umfragen, er darf gerade keine großen Fehler machen, aber trotzdem hat er sowas ja Beruhigendes, weil er denkt, eigentlich kann mir gar nicht mehr viel passieren. Aber, und das gehört dazu, viele Wählerinnen und Wähler, die trauen ihm das Kanzleramt bislang nicht zu. Und deswegen hat er versucht, sich so ein bisschen zurückzuhalten, wenn er von Scholz attackiert worden ist und sich einfach nur in ein paar Spötteleien verloren. Was mir allerdings auch sehr stark aufgefallen ist oder was auch mein Gefühl war und auch als ich viele Sachen noch in den sozialen Medien gelesen habe gestern Abend, das Duell war dahingehend sehr aufschlussreich, dass beide in ihren Positionen deutlich waren, dass sie hart in ihrer Sache diskutieren konnten, der Umgangston aber vernünftig war. Ich meine, wir müssen auch dazu sagen, die letzten TV-Duelle, die wir gesehen haben, waren natürlich Trump und Harris, das war ein ganz anderes Kaliber. Aber beide sind nicht die, wo man sagen könnte, Mensch, die haben jetzt mit Charisma gepunktet. Scholz war zwar angriffslustig, hat sich aber auch in Sätzen nach Sätzen verloren. Und bei Merz hatte man schon das Gefühl, dass er sich auch eher in einer etwas härteren Sprache verloren hat. Er hat die Reichen immer in Anführungsstrichen gesetzt, als wüsste er nicht, wann Menschen reich sind. Besonders empathisch hat er dabei auch nicht gewirkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Menschen auch abstoßen kann. Und so kann man sagen, wenn man all das gehört hat, dass es eigentlich keinen klaren Sieger gegeben hat. Und das hilft im Endeffekt natürlich Merz viel mehr, der in den Umfragen gerade vorne liegt. Scholz hätte vielleicht noch mehr auf Angriff gehen müssen, wenn er sich gegen Merz hätte mehr durchsetzen wollen. Eine Sache zum Schluss, die möchte ich aber so nicht stehen lassen. Und da hören wir noch mal kurz rein.
Das Problem, was hier im Raum steht, und wir haben es zu Beginn angesprochen, ist die AfD. Die AfD war, als Herr Scholz angefangen hat, bei 10,3%. Jetzt hört Herr Scholz auf, sie liegt bei 20%. Das ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie.
Aber
diese AfD muss wieder kleiner werden. So, und Herr Scholz hat mit den Grünen zusammen versucht, in Deutschland eine linke Politik zu machen. Für linke Politik gibt es in diesem Lande schon lange keine Mehrheit mehr. Das heißt, alle diejenigen, die mit uns regieren wollen, werden sich bewegen müssen hin zur politischen Mitte, um dafür zu sorgen, dass dieses Problem verschwindet.
Als eine Nachfrage,
das heißt konkret, Migration und Wirtschaft, das muss gelöst werden. Und
ihr merkt an dieser Stelle auch, dass ich den Podcast direkt nach dem Kanzlerduell aufgenommen habe. Das heißt, ihr hört hier ein bisschen mehr auch von meiner Meinung dazu, weil das natürlich jetzt auch vielleicht etwas ist, was euch interessieren könnte. Gerade bei diesem Ausschnitt, den wir gehört haben, wo Merz darüber spricht, warum die AfD mehr gewählt worden ist und was er dagegen machen möchte und dass er die Partei ist, die dagegen etwas tun könnte, möchte ich an dieser Stelle nochmal dagegen halten. Es ist nicht nur meine Meinung, sondern auch das, was wir in der Wissenschaft finden. Wenn die CDU über jedes Stöckchen der AfD springt, dann macht sie das aus Angst vor Machtverlust. Und trotzdem wählen die Menschen am Ende das Original. Also zu sagen, dass das allein an der Ampel läge, dass die AfD mehr Stimmen bekommen hat, das kann ich so nicht stehen lassen. Und das ist auch nicht richtig und das ist auch nicht faktenbasiert. Das ist natürlich die Geschichte, die Konservative gerade erzählen wollen, weil sie meinen, dass sie so Wähler zurückgewinnen können. Das können sie nicht. Sie könnten Wähler nur dann zurückgewinnen, wenn sie eigene Zukunftsvision hätten. Wenn sie die vorstellen und positive Geschichten erzählen und sagen, wie sie dieses Land verändern wollen und die Menschen in ihren Lebensrealitäten wieder mitnehmen möchten. Das habe ich bei beiden gestern vermisst und das wäre etwas, was wir schleunigst brauchen. Es sind noch 2 Wochen. Ich habe noch Hoffnung, dass wir weniger über das Migrationsthema reden und dafür mehr über Zukunftsvisionen, über das, was sie wirklich umsetzen wollen und was sie Menschen wirklich Gutes tun wollen.
Werbung.
Ich möchte euch heute von etwas erzählen, das ich wirklich in meinen Alltag integriert habe, und zwar HK. Das hat bei mir ehrlicherweise angefangen, als ich von Reinigungsmitteln, bei denen ich einfach nicht wusste, was da so drin ist, so ein bisschen die Nase voll hatte. Ständig hatte ich das Gefühl, entweder nehme ich was, das stark ist, aber Haut und Umwelt belastet, oder etwas, das irgendwie nicht so richtig sauber macht. Ja, und dann habe ich HK ausprobiert und da war ich irgendwie total überzeugt. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was von erzählen, denn ich habe euch ein paar meiner Lieblingsprodukte heute mitgebracht, die ich euch vorstellen darf. Einmal ist das die Neutralseife. Die benutze ich einfach für alles, zum Putzen in der Küche, fürs Bad, sogar für Flecken in der Wäsche. Und das Beste ist, sie ist super ergiebig. Ein kleiner Tropfen reicht da völlig aus und es ist einfach auch richtig schön. Ich muss mir einfach gar keine Sorgen machen, dass danach auf den Oberflächen irgendetwas in der Luft bleibt. Und dann gibt's noch das Wollwaschmittel, das ich für kuschelige Pullover zum Beispiel total gerne benutze. Da sind die Fasern danach irgendwie gar nicht hart oder rau, so wie ich das vielleicht von anderen Waschmitteln kenne. Es bleibt einfach alles weich und duftig. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Lieblingsprodukt. Das ist die Handcreme, und zwar die Euterpflege. Die zieht total schnell ein, fettet nicht und meine Haut fühlt sich danach wieder total angenehm an. Die habe ich immer in meiner Handtasche dabei und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das sind alles Produkte, die nicht einfach nur gut funktionieren, sondern bei denen ich mich auch wirklich gut fühle, zu benutzen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, vielleicht sucht ihr sowas auch nochmal und diese Produkte ausprobieren wollt, ja, die in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität überzeugen, dann schaut euch HK doch mal an. Über meinen Link hk.com/discount/informantin15 bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment und auch auf bereits reduzierte Produkte. Der Rabatt, der wird automatisch hinterlegt, ihr müsst also gar nichts machen. Ihr könnt den Link einfach aus den Shownotes kopieren oder anklicken und der ist gültig bis zum 31.03.2025. Bestellt euch doch mal die Neutralseife oder die Handcreme, die Euterpflege. Ihr werdet es lieben, ich verspreche es euch. Ihr findet wie immer den Link und alle Infos in den Shownotes. Viel Spaß mit HK.
Werbung Ende.
Jetzt gehen wir rüber zum FDP-Parteitag. Und es ist ja so, die FDP, die sieht gerade in den Umfragen gar nicht so rosig aus. 4%, damit würden sie nicht reinkommen und nicht über die 5%-Hürde kommen. Aber das hält Lindner nicht davon ab, alle zu kritisieren und auch ganz viele Sachen umsetzen zu wollen. Lindner hat seine Partei dazu aufgerufen, bei der Bundestagswahl auf die eigene Stärke zu vertrauen. Zitat, wir wollen keine Leihstimmen. Er räumte ein, wir stehen gegenwärtig in den Umfragen auf der Kippe, wir wissen es. Er wies öffentliche Äußerungen aus der Union zurück und griff dabei den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder an. Zitat, Markus Söder warnt vor den Leihstimmen an die FDP. Welche Leihstimmen hat die CSU denn, über die sie verfügen kann, wie die verteilt werden? Tja, und Markus Söder hat genau 2 Stimmen seiner eigenen. Die muss er uns nicht leihen, die kann er behalten. Ja, Lindner, der war auf jeden Fall total in Fahrt. Das war nämlich nicht alles, sondern er hat auch noch das hier gesagt.
Mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl. Das bedeutet kein Jamaika. Mit der Wahl der FDP in den Deutschen Bundestag gibt es kein Schwarz-Grün.
Ja, er leitete das alles so ein bisschen an, dass er auch gesagt hat, dass natürlich auch die Frage ist, 14 Tage Wahlkampf, die entscheidende Frage sei Lindner oder Habeck im Kabinett. Mit Blick auf Habeck sagt er, er würde eben eine Koalition mit den Grünen ablehnen und er wäre natürlich die bessere Alternative. Sie würden nicht mit den Grünen kooperieren wollen. Ja, Zitat, aber nach dieser Bundestagswahl schließen wir eine Zusammenarbeit in einer neuen Bundesregierung aus. Die Freien Demokraten schließen auch ausdrücklich jede Zusammenarbeit mit AfD, Linkspartei und dem BSW nach der Bundestagswahl aus. Und um die Anliegen der FDP durchzusetzen, bräuchte es eine Regierungsperspektive aus der politischen Mitte. Mit Blick auf das Umfragetief, 2 Wochen vor der Wahl, 4%, ist das natürlich etwas, worüber man reden kann. Man muss seine Meinung sagen, man muss seinen Standpunkt feststecken. Aber trotzdem sollte man nochmal darüber nachdenken, ob man gerade wirklich in der Position ist, Koalitionen auszuschließen, an denen man eigentlich gerade gar nicht teilnehmen kann. Hunderttausende demonstrieren für die Demokratie. 10.000 Menschen waren es in Wuppertal, 14.000 in Marburg, 3.000 in Rostock und haltet euch fest, 320.000 Menschen in München. Nach Polizeiangaben waren es 250.000. Die Zahlen gehen ja immer so ein bisschen auseinander, wenn man Veranstalter oder Polizei fragt. Der Protest war überall friedlich, gegen Rechtsextrem, gegen Rechts, für die Demokratie. Es gab wundervolle Schilder, schöne Konzerte. Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland haben demonstriert und zwar gegen die AfD. In größten Teilen, aber auch gegen eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD und über den Antrag auf Verschärfung der Migrationspolitik. Wir merken auch zu Anfang dieser Woche wieder sehr, sehr stark, Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren, andere sagen genauso was richtig, was Merz gesagt hat. Die Gesellschaft ist gerade gespalten. Man kann es fast über den Daumen sagen, dass 50% sagen, die CDU verhält sich richtig und die anderen sagen, sie tun es nicht. In dieser Wahl ist noch alles drin. Ich bin mir da sehr sicher, dass in dieser Wahl noch alles drin ist. Es sind noch 2 Wochen, es kann noch sehr viel passieren. Denkt immer wieder an den lachenden Laschet. Und damit würde ich sagen, das war's für heute. Ihr Lieben, ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Und ich freue mich, dass wir uns morgen schon wieder hören. Denn diese Woche hören wir uns wirklich jeden Tag, denn wir haben das Wahlprogramm Special, das morgen beginnt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ihr habt da richtig Lust drauf. Morgen geht's los. Und das machen wir diese Woche und auch die nächste Woche. Das ist quasi unsere Wahl-Special-Folgen. Komm jetzt raus. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert dafür den Podcast, schreibt eine Bewertung und dann hören wir uns morgen wieder. Denn irgendwas passiert gerade ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.